Ja, zu zweit geht es leichter. Eine Predigt über Prediger 4, 8 bis 12. Also Prediger ist ein Buch in der Bibel. Es ist im Alten Testament und viele kennen dieses Buch gar nicht und sind dann erstaunt, wenn man daraus etwas liest. Ja, steht das tatsächlich in der Bibel? Aber ja, es ist so. Wir lesen jetzt den Predigttext. Ich lese ihn von Vers 8 bis 12 aus Kapitel 4. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder, doch ist seine Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Für wen mühe ich mich denn und gönne mir selber nichts Gutes? Das ist auch eitel und eine böse Mühe. So ist es ja besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Nächste Folie. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt, dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine sind einige Sätze aus dem Buch Prediger aus dem Alten Testament. Wer ist der Prediger? Man weiß es nicht genau. Manche sagen, es sei Salomo, der Sohn Davids gewesen, aber der Name Salomo taucht in dem Buch selber gar nicht auf. Fest steht, dass der Prediger ein weiser Mann war, der das Leben beobachtet hat. Und er hat das Leben beobachtet vor allen Dingen unter einer Fragestellung. Was bewerten die Leute in ihrem Leben zu hoch? Ja, was man hoch bewertet, darin investiert man sich. Da steckt man viel Mühe und viel Zeit und vielleicht auch Geld und manches mehr hinein. Was bewerten die Leute zu hoch im Leben und was bewerten sie zu niedrig? Wo müssen sie viel mehr reinbuttern? Was ist, um mit den Worten des Predigers zu sprechen, was ist eitel und böse Mühe? Also was ist zu hoch bewertet? Und was ist besser, was ist zu niedrig bewertet? Alles und Folie. These in dem Lied zum Ausdruck gebracht, dass uns Jesus alles ist. Aber mit solchen Sätzen müssen wir vorsichtig sein. Also im Letzten. An der letzten Grenze des Lebens ist Jesus uns tatsächlich alles. Es gibt Momente, wo Jesus uns alles ist. Aber wir brauchen auch freundschaftliche Beziehungen zu anderen Menschen. Wir brauchen freundschaftliche Beziehungen. Ich stelle die Frage, wann brauchen wir sie? In welchen Lebenssituationen? Und ich möchte etwas erzählen über Freundschaftsbausteine. Zu niedrig bewertet, so beobachtet es der Prediger, sind freundschaftliche Beziehungen. Menschen leben vor sich hin und investieren in alles Mögliche, aber in freundschaftliche Beziehungen investieren sie zu wenig. Und das Ergebnis ist oft genug ein Fiasko im Leben. Wir brauchen freundschaftliche Beziehungen. Nächste Folie. Wir brauchen freundschaftliche Beziehungen. Diese zu niedrige Bewertung erkennt man an bestimmten Symptomen im Leben. Und ich habe im Internet einen Artikel gefunden in der vergangenen Woche, die, meine ich, ein Symptom aufzeigt. In diesem Artikel heißt es so, Überschrift, das Haustier verdrängt das Kind. Bonn. Für die kinderlose Gesellschaft wird das Haustier zum Mittelpunkt. Diesen Megatrend 2006 hat der in Bonn erscheinende Trendletter ausgemacht. Wie es in der neuesten im Internet verbreiteten Ausgabe heißt, hat der Kunde der Zukunft vier Beine. Die Haustierbranche blühe vom Spray gegen Hundemundgeruch über die Tierwaschanlage bis zum Dirndl für die Hündin. Denn anders als die Zahl der Kinder wachse die der Tiere. So sei die Zahl der Hunde in Deutschland in den letzten 13 Jahren von 4,1 Millionen auf 5,3 Millionen gestiegen. Die der Katzen von 6 auf 7,5 Millionen. Die Anzahl der Aquarien und Kleintiere habe sich im gleichen Zeitraum verdoppelt. Dagegen ist die Zahl der Geburten in dem Zeitraum um rund 100.000 auf etwa 620.000 gesunken. Das Beispiel Japan zeige, dass sich diese Entwicklung fortsetzen werde. Dort habe im letzten Jahr die Zahl der Katzen und Hunde, die der Menschen unter 15 Jahren überstiegen. Wenn man mal nachrechnet, kommt man schnell darauf, dass wir das längst erreicht haben. Es gibt in Deutschland mehr Hunde und Katzen als Kinder. Der Trendletter weist auch darauf hin, dass immer mehr Tiere ihre letzte Ruhe auf einem Tierfriedhof finden, statt im Garten oder einer Tierkörperbeseitigungsanlage. Hier ist eine völlig neue Industrie entstanden, die von der Einäscherung, in Klammern 240 Euro, bis zur Seebestattung vor Mallorca alles anbietet. Freundschaftliche Beziehung. Allein kommen wir nicht klar. Und wenn wir keine Menschen um uns haben, dann versuchen wir es halt mit Hunden und Katzen. Das entnehme ich diesem Trendletter, diesem Megatrend 2006. Warum Tiere und nicht Menschen? Da könnten wir stundenlang drüber reden. Wir würden sicher auf einige Gründe kommen. Vielleicht liegt es daran, dass Tiere letztlich doch pflegeleichter sind und selten widersprechen. Sie können keine Geheimnisse ausplaudern, außer gewisse Vogelarten. Aber da kann man ja, dann muss man sich halt vorsehen. Allerdings, und da ist mir die Bibel eingefallen, als ich den Trendletter gelesen habe, da gab es doch so eine Geschichte im Alten Testament bei der Schöpfung, da gab es doch schon mal die gleiche Idee. Im Schöpfungsbericht führt Gott Adam Tiere zu, damit er nicht so allein ist. Aber Adam stellt fest, dass keins so richtig ein Gegenüber ist. Die Enttäuschung ist groß. Und am Ende heißt es, nachzulesen in 1. Mose 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Helferin machen, die um ihn sei. Das ist der Beginn menschlicher Gemeinschaft. Übrigens habe ich hier die Luther-Übersetzung ein wenig abgeändert. Denn im Original Luther steht nicht Helferin, sondern Gehilfin. Aber das klingt so wie Lehrling oder so etwas. Und das entspricht nicht der Aussage des Textes eigentlich. Eine Helferin. Das gleiche Wort wird in anderen Zusammenhang für Gott verwendet. Und Gott ist ja kein Gehilfe. Also ist auch die Ehefrau keine Gehilfin, sondern eine Helferin. Der Beginn menschlicher Gemeinschaft, der Start der Ehe, ein Erfolgsmodell, ungebrochen bis heute. Aber abgesehen von Ehe brauchen wir auch sonst Gemeinschaft und freundschaftliche Beziehungen. Also für jemanden, der verheiratet ist, ist die Ehe wahrscheinlich der Hauptpfeiler freundschaftlicher Beziehung in seinem Leben. Und wer nicht verheiratet ist, der braucht andere Pfeiler freundschaftlicher Beziehung. Und daneben gibt es noch viele andere Pfeiler freundschaftlicher Beziehung. Es gibt Menschen, die müssen ohne Freundschaften auskommen, aus irgendwelchen Gründen. Und sie sind arm dran. Das erkennt der Prediger. Wir haben es vorhin ja gelesen. Vor einiger Zeit gab es einen Spielfilm über das Leben eines Multimilliardärs, dem Multimilliardär Howard Hughes. Er war ein sehr begabter Mann und er schaffte es in kurzer Zeit, ein Vermögen zusammenzuscheffeln, weil er Öl fand. Er war also ein Ölmilliardär und er hat Filme gedreht und er hat eine Fluggesellschaft gegründet und vieles andere mehr. Aber er war sehr einsam. Er war zutiefst einsam. Er war so vereinsamt, dass er am Schluss wie ein Tier in seiner Wohnung lebte, die vollkommen abgedunkelt war. Er lebte nackt in dieser Wohnung und man brachte ihm alles, was er brauchte, stellte es ihm vor die Tür. Er machte die Tür einen Spalt offen und nahm es rein. Und dieser Howard Hughes, Multimilliardär, soll gesagt haben, für einen guten Freund würde ich das alles hergeben. Überlegt euch das. Milliarden für einen guten Freund. Ohne Gemeinschaft, ganz ohne Gemeinschaft, wird der Mensch selbst zum Tier. Nächste Folie. Wann brauchen wir freundschaftliche Beziehungen? Na klar, werden wir sagen, wir brauchen Freunde vor allen Dingen, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir krank sind, wenn wir Sorgen haben, und vieles andere Negative mehr, wenn wir Probleme haben. Nein, auch in guten Zeiten brauchen wir einen Freund. Der Bibeltext ist ja so in zwei Teile aufgeteilt. Wenn man so aufmerksam guckt, in den Versen 8 und 9, vielleicht können wir noch einmal die Verse sehen, da ist von jemand die Rede, dem es gut geht. Da ist einer, der steht allein und hat weder Kind noch Bruder, doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen können nicht genug Reichtum sehen. Das heißt, er hat es zu was gebracht. Er hat Erfolg in seinem Leben. Aber nur mit diesem Erfolg kommt er auf den Hund. Er kommt nicht zurecht. Er braucht auch da freundschaftliche Beziehungen. Stellt euch vor, ein Urlaub an einem wunderschönen Ort. Palmen und Strand und so. Wir haben einige tolle Orte hier durch den Beamer gesehen. Ihr dürft hin, 2 Wochen, aber ganz allein. Wie schrecklich. Wie ganz schrecklich. Da ist einer, bei dem alles rund läuft. Er hat Erfolg. Und jetzt wäre es langsam an der Zeit, einmal diesen Erfolg zu genießen. Oder etwas mit diesem Erfolg anzufangen. Segen weiterzugeben, den man selber empfangen hat. Aber er kann nicht. Er kann nicht. Warum? Weil ihm ein Geselle fehlt. Ihm fehlt ein Mensch, mit dem er das teilen kann. Was soll er tun? Einfach so da sitzen, das wäre zu langweilig. Er arbeitet noch mehr, um noch mehr zu bekommen. Aber er kommt nicht zum Ziel. Ein Wettrennen mit der Tretmühle kann man selten gewinnen. Er landet bei der Habgier wie der verlorene Sohn bei den Schweinen. Habgier, denken wir, das ist eine Untugend, das ist eine schlechte Angewohnheit, muss man ausmerzen. Aber Menschen, die habgierig sind, leiden oft selber darunter. Wie unter einem Fluch. Es ist wie eine Sucht, von der man nicht loskommt. Das Dagobert-Duck-Syndrom möchte ich es nennen. Habgier erfüllt alle Merkmale einer Sucht. Habgier kann man nicht einfach so abstellen. Aber Gott hat eine Medizin dagegen. Und diese Medizin heißt Freundschaft. Das ist die gute Nachricht. In diesem Abschnitt vom Prediger. Gottes Medizin gegen Habgier heißt unter anderem Freundschaft. Es gibt Menschen, mit denen du teilen kannst. Geteilte Freude ist doppelte Freude, sagt der Volksmund. Und da ist vieles dran. Allerdings ist geteilte Freude noch keine richtige Freundschaft. Bestenfalls Geselligkeit. Ich unterscheide immer ganz gern zwischen Gemeinschaft und Geselligkeit oder Freundschaft und Geselligkeit. Was ist Geselligkeit? Geselligkeit ist, wenn man in froher Runde beieinander sitzt und sich an guten Dingen gemeinsam freut. Und das war's. Der zweite Unterpunkt: Wir brauchen Freundschaften auch für schlechte Zeiten. Natürlich, auch für die Not braucht man Freunde. Sinn von Freunden, wir verlassen, haben wir vorhin gesungen. Ja, das können wir vielleicht so erzählen aus unserem Leben. Ich hatte Freunde, solange es mir gut ging. Aber als es mir schlecht ging, da hatte ich auf einmal keine Freunde mehr. Da war dann nur noch Jesus da. Aber auch für solche Zeiten brauchen wir Freunde. Umstände werden aufgezählt in Versen 9 bis 12, wann man Freunde braucht. Fällt einer von ihnen, so heißt es in Vers 10, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Hier ist nicht vom Stolpern die Rede, sondern wenn man in eine Grube hineinfällt. Also ich habe mal im Internet recherchiert, zu welchen Gelegenheiten über diesen Text Predigten gehalten worden sind. Und ungefähr zu 80% wurde über diesen Text gepredigt anlässlich einer Hochzeit. Aber hier ist eigentlich nicht die Situation der Ehe beschrieben, sondern die Situation einer Reise. Nicht eine Reise mit dem Bus oder mit dem Flieger, sondern zu Fuß, so wie das damals üblich war. Da sind welche unterwegs und es gibt gefährliche Gruben, so im Gebirge. Da kann man abstürzen. Und da hängt man vielleicht am Ast und kommt nicht mehr raus. Man hat keinen Freund, keinen Reisegefährten, Pech gehabt. Es ist möglich, wenn man gefallen ist, zu sterben durch Verdursten. Das zweite ist, auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Klar, Reise, wenn man unterwegs ist. Es gibt keine Hotels, gab es damals alles noch nicht, aber es gab kalte Nächte. Und bei Minusgraden draußen übernachten, das kann tödlich sein. Wie gut, wenn ein Reisegefährte da ist, dass man sich gegenseitig wärmen kann. Oder Überfall durch Wegelagerer. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Keine Autobahnpolizei vorhanden. Was tun? Nur ein Weggefährte kann helfen. Der sich auf den Weg gemacht hat, von Jericho nach Jerusalem, hat einen großen Fehler begangen. Er hat sich allein auf den Weg gemacht. Er wäre nicht überfallen worden, wenn er sich einem Konvoi angeschlossen hätte oder einen Freund gehabt hätte, der mit ihm gezogen wäre. Freundschaft bewährt sich in Nöten. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Fände ich schade, wenn es so wäre. Auch in materiellen Nöten, in psychischen Nöten, in sozialen Nöten, in geistlichen Nöten ist es gut, jemanden zu haben, mit dem man beten kann. Habt ihr jemanden, mit dem ihr beten könnt? Im neuesten Geo-Magazin hat man untersucht, in welchen Gesellschaften die höchste Lebenserwartung ist. Und man hat drei ganz unterschiedliche Gesellschaften gefunden, auf ganz jeweils andere Erdteile, und hat das untersucht. Und es gab viele Unterschiede in der Ernährung, in den Lebensrezepten, die die Leute so hatten. Es war ganz herzerfrischend zu lesen, das liest man ja manchmal in der Zeitung. 93-Jähriger hat Geburtstag und man fragt ihn, ja, woran lag das? Ja, ich habe immer mein Pfeifchen gehabt und jeden Tag mein Schnäpschen getrunken. Aber das ist meistens gar nicht der Grund, warum jemand so alt geworden ist. Man hat verglichen bei den drei sozialen Gruppen, woran lag das? Die hatten alle drei gemeinsam, dass soziale Beziehungen eine ganz, ganz große Rolle spielte. Das war ganz wichtig. Also, wir brauchen freundschaftliche Beziehungen zu jeder Zeit, wenn es uns gut geht und wenn es uns schlecht geht. Freundschaftsbausteine, nächste Folie. Preisfrage, wie kriegt man eigentlich Freunde? Wie kann man gute Freunde finden? Das ist eine gute Frage, denn selbst sehr beschlagene Leute haben das nicht erreicht. Sie hatten ihr Leben lang keine Freunde. Zum Beispiel dieser findige Multimilliardär Howard Hughes. Er hatte keine Freunde. Wie funktioniert Freundschaft? Wir müssen wegkommen von der Idee, dass es darauf ankommt, gute Freunde zu finden. Es kommt nicht darauf an, dass wir gute Freunde finden. Es kommt auf was anderes an. Wir müssen uns fragen, bin ich ein guter Freund? Bin ich ein Mensch, wo Leute froh sein können, wenn sie ihn gefunden haben? Oder anders gefragt, wenn du der andere wärst, wärst du gerne dein Freund? Ein guter Freund baut mit Freundschaftsbausteinen. Vier Bausteine. Der erste Baustein, Verlässlichkeit. Bei der Wochenendfreizeit mit dem Kindergottesdienst im September war ein Lernspruch, Sprüche 17, Vers 17, den haben wir durchbuchstabiert mit den Kindern. Da heißt es, ein Freund liebt alle Zeit. Der erste Baustein ist Verlässlichkeit. Ein Freund liebt alle Zeit. Einer der Gründe von Einsamkeit trotz vieler Beziehungen ist der Mangel an Verlässlichkeit. Freundschaft ohne Verlässlichkeit ist Geselligkeit. Es ist kein Verlasser auf den Freund. Wenn es darauf ankommt, brauche ich ihn nicht kommen. Und es ist auch vielleicht kein Verlasser auf mich. Wenn der was von mir will, wenn der mich braucht, ich bin nicht da, ich habe Termine. Ich habe diese Woche von einem Weinheimer gehört, der zu früh nach unseren Vorstellungen gestorben ist. Er war erst in den 50ern. Er hatte einen sehr, sehr breiten Freundeskreis. Er hatte Kinder, er hatte eine Lebensgefährtin. Aber eines Tages bekam er Krebs. Der Krebs hat ihn besiegt. Er wurde sehr, sehr krank. Er nahm ab und in den letzten Wochen seines Lebens haben sie ihn alle verlassen. Selbst seine Lebensgefährtin hat sich von ihm distanziert. er hätte einen Freund gebraucht. Der Mann hatte keine Freunde, denn ein Freund liebt alle Zeit. Er hatte nur Gesellen. Nicht ab und zu brauchen wir Freunde. Nicht ab und zu sollen wir ein Freund sein, sondern immer. Nicht, wenn es gerade gelegen kommt, sondern alle Zeit. Zweiter Baustein, Ermutigung. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Das steht in einem Brief des Apostel Paulus an die Thessalonicher, also die Gemeinde in Thessalonich. Die Gemeinde in Thessalonich war eine ganz besondere Gemeinde. Das war nicht einfach nur eine Gemeinde, sondern in dieser Gemeinde gab es ein ganz großes Netz von freundschaftlichen Beziehungen. Und ein Kennzeichen war, die haben sich gegenseitig ermutigt. Also hier steht ja etwas von Ermahnung, darum ermahnt euch untereinander. Und das ist gefährlich, dieses Wort, weil wir da auch an andere Sachen denken, zum Beispiel an Mahnbriefe. Schon mal Mahnungen gekriegt? Zahlungserinnerungen heißen die heute. Da werden wir mit unserem Versagen konfrontiert. Das ist keine schöne Sache, eine Mahnung zu kriegen. Aber mit Ermahnen ist hier gemeint, Mut machen, anfeuern, jemanden Kraft und Hoffnung einflößen. Das ist mit Ermahnung hier gemeint. Und einander aufbauen, wie ihr auch tut. Das heißt nicht jemanden Andachten vorlesen, sondern ihn wirklich aufbauen. Paulus weiß, dass die Thessalonicher das bereits praktizieren. Deswegen freut er sich ja so über diese Gemeinde. Aber er sieht sich veranlasst, sie weiter darin zu bestärken. Macht weiter so, lasst nicht nach. Denkt nicht, jetzt ist genug. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Einer allein wird oft mutlos. Aber wenn er mutlos wird, dann kann ein anderer ihn doch wieder Mut machen. Hier wird der Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit ganz stark hervorgehoben in diesem Vers. Hier taucht das Wort einander auf. Hier taucht der Satz einer den anderen auf. Und das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken. Keiner kann einen ganzen Ermutigungsbaustein in eine Freundschaft einbringen. Das ist das Geheimnis ja. Also jeder bringt einen Teil mit und zusammen ergibt das einen Baustein. Ich kann keine Freundschaft bauen, wenn der andere nicht will und seine Steine nicht einbringt. Und der andere kann keine mit mir bauen, wenn ich meinen Teil nicht einbringe. Das geht nicht. Bin ich ein guter Freund? Nächste Folie. Der dritte Baustein ist Wahrhaftigkeit. Der dritte Baustein, Wahrhaftigkeit. Und ich möchte das zuspitzen im Blick worauf Wahrhaftigkeit? Im Blick auf die Mängel des anderen, dass ich das dem immer sage, was für Mängel der hat? Das ist nicht gemeint. Ich meine meine eigene Person damit. Wahrhaftigkeit auf die eigene Person bezogen. Viele investieren viel Zeit und Energie, um ihr Image zu pflegen. Sie wünschen sich ein bestimmtes Outfit, ein bestimmtes Image und da powern sie rein. Da muss was passieren. Sie möchten dem anderen ein Bild von sich vermitteln, das oftmals gar nicht der Wahrheit entspricht. Das ist keine Wahrhaftigkeit. Das ist keine Wahrhaftigkeit. Sie möchten gern Strahlemann sein. Sie möchten gern Sieger sein. Sie möchten gern Erfolgstyp sein. Sie möchten gern cool sein. Sie möchten gern fromm sein. Was auch immer, alles Mögliche kann so eine Fassade sein. Das ist Betrug. Das ist Betrug, weil der andere soll ja nicht Freund von meiner Fassade werden, sondern der andere soll ja Freund von mir werden. Lasst uns ehrlich sein. Wozu soll denn die Fassade überhaupt gut sein? Die Unterhaltung der Fassade kostet unglaublich viel Energie, kostbare Energie. Sie legt uns auf eine Rolle fest, unser Leben lang. Ich habe mal den Satz gelesen, wer niemals aus der Rolle fällt, rollt irgendwann in die Falle. Nämlich die Falle der Fassade. Sogar Jesus gab seinen engsten Freunden gegenüber Schwächen zu. Jesus sagt im Garten Gethsemane zu seinen drei engsten Freunden, Petrus, Johannes und Jakobus, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Er hatte keine Angst, dass das seine Freunde verunsichern könnte. Ihm war es wichtiger, wahrhaftig zu sein. Und Jakobus schreibt seinen Freunden, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das füreinander beten wird oft genug betont. Aber das bekennt einander eure Sünden, das fällt schnell unter den Tisch. Noch einmal, wer freundschaftliche Beziehungen hat, lebt länger, siehe Geo-Magazin. Sollte nicht unsere erste Motivation sein, zumal wir ja auch in den Himmel kommen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Aber es ist doch ganz interessant, mal zu wissen. Drei Beziehungsbausteine bisher. Erstens Verlässlichkeit, zweitens Ermutigung und drittens Wahrhaftigkeit. Nächste Folie. Jesus als Dritter im Bunde. Das ist der vierte Baustein. Ich weiß nicht, kommt das mit dem Dritten im Bund, kommt aus irgendeinem Klassiker? Ich bin nicht gut in Klassikern. Die Bürgschaft von Schiller ist das, glaube ich. Ne? Aha. Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Ich weiß aber nicht, wer das zu wem gesagt hat, ist ja egal, aber es ist ein schöner Satz. Und der könnte von Jesus gesagt sein, ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Fragt der gute Freunde. Es gibt, also am Schluss, interessanterweise steht hier eine dreifache Schnur, reißt nicht leicht in zwei. Nun wusste natürlich der Prediger noch nichts von Jesus Christus. Aber es ist, als ob das so eine Vorahnung wäre. Ja, es gibt ja viele Gemeinschaften. Es gibt viele auch Gemeinschaften, wo Treue da ist und Verlässlichkeit. Und wo Wahrhaftigkeit auch ist. Es gibt Vereine, es gibt Cliquen, es gibt Gangs. Es gibt die Guttempler und die anonymen Alkoholiker. Es gibt Bürgerinitiativen, die Bürgerdrehscheibe nicht zu vergessen, Eva. Sogar Gefängnisse können Gemeinschaften sein. Ein alter Strafgefangener hatte mehr als die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht, war dann entlassen worden, hoch in den 70ern, kommt mit dem Leben nicht zurecht. Er fährt zu einer Bank, steigt aus dem Auto raus, geht zur Kasse, zieht die Pistole und sagt, geben Sie mir 2,50er. Bankangestellte ist verwundet, was soll denn das? Reicht ihm dann die 50er und dann sagt er, so, und ich werde mich jetzt da draußen in mein Auto setzen und währenddessen rufen Sie bitte die Polizei an. Gesagt, getan. Bankangestellter ruft die Polizei an, sie kommt und er kommt wieder in den Knast. Sein Wunsch hat sich erfüllt. Endlich wieder Gemeinschaft. Irgendwie teilen wir ja alles etwas miteinander und das ist so beglückend, wenn wir etwas miteinander zum Teilen haben. Und wenn es unsere eigene Person, unsere Gedanken, irgendetwas ist. Gemeinschaften haben ein gemeinsames Anliegen. Nur eins haben diese Gemeinschaften, die ich vorhin erwähnt habe, natürlich nicht als Anliegen oder als Dritten im Bunde, nämlich Jesus. Unter Christen ist das anders. Das Beste, was sie haben in ihrem Leben, darum haben wir Lobpreis teilgehabt vorhin, ist Jesus. Er ist der Beste, den wir haben. Besser als alles andere. Nehmt alles, was ihr habt und alles, was ihr könnt und alles, was ihr seid und tut es an eine Waagschale. Und tut Jesus in die andere Waagschale. Jesus hat mehr Gewicht. Hier ist von Dingen die Rede, die der Apostel für erstrebenswert hält bei der Gemeinde in Philippi. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das ist erstrebenswert. Auffällig hier zwei Sachen, Ermahnung in Christus und Gemeinschaft des Geistes. Das kann man von Gefängnis nicht behaupten. Oder von anonymen Alkoholikern seltenst. Das ist ja auch klar. Wie schade, wenn beide Freunde Jesus kennen und mit ihm leben, aber ihn Beschließung, um das deutlich zu machen, dass Jesus der Dritte im Bunde ist. Sonst würde eine kirchliche Eheschließung gar keinen Sinn machen. Jesus als der Dritte im Bunde kann jetzt gleich passieren, nach dem Gottesdienst, beim Kirchenkaffee oder bei einem gemeinsamen Essen. Am einfachsten ist es in einer Gemeindegruppe und die möchte ich euch heute empfehlen, weil die den Vorteil haben, dass schon gleich eine Vereinbarung ist. Bei uns ist Jesus aber der Dritte im Bunde. Er ist unser Auftraggeber in einer Dienstgruppe, sagen wir Kindergottesdienstmitarbeiter. Da ist Jesus der, der sendet. Und er ist mit dabei, er gibt Kraft, er ist der Dritte im Bunde. In einem Hauskreis, vielleicht in einer altersbezogenen Gruppe bei den Senioren oder in der Jungschar. Also sucht ihr Freunde und Freundschaften, wo Jesus der Dritte im Bunde ist. Da sind Gemeindegruppen eine sehr gute Adresse. Ich komme zum Schluss der Predigt. Zu zweit geht es leichter. Und ich fasse noch einmal zusammen, Freundschaft ist lebenswichtig. So hat sich Gott das Leben gedacht. Ist lebenswichtig in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Und Freundschaft wird gebaut durch Verlässlichkeit, durch Ermutigung, durch Wahrhaftigkeit und dadurch, dass Jesus der Dritte im Bunde ist. Am Schluss möchte ich noch einmal hinweisen auf die Hemsbacher Bibelwoche, die bald stattfinden wird, vom 6. bis zum 10. März. Denn da werden wir miteinander im Buch Prediger lesen. Also wer so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, da könnte man doch mal sich mit beschäftigen mit diesem Buch. Das klingt interessant. Sei herzlich eingeladen, jetzt schon zur Bibelwoche vom 6. bis zum 10. März. Hinweise gibt es im neuen Gemeindebrief dann. Wer den Prediger, dieses Buch Prediger kennenlernen möchte, vielleicht im Hauskreis. Ich habe Material dazu, Stundenentwürfe. Wer interessiert ist, kann sich gerne an mich wenden. Amen.